Verbandsperspektiven, der Gesprächspodcast des DBSV.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verbandsperspektiven, dem Gesprächspodcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Das heutige Thema ist der Sehbehindertentag. Das ist ein Aktionstag am 6. Juni jedes Jahr, der Aufmerksamkeit auf die Belange sehbehinderter Menschen legen soll. Was genau das heißt, werden wir heute besprechen. Mit dabei sind Andreas Bethke, der Geschäftsführer des DBSV.
Hallo.
Und Bernd Peters, er ist Mitglied im Fachausschuss für die Belange Sehbehinderter und beim DBSV Mitglied im Leitungsteam der Koordinationsstelle Leben mit Sehbehinderung und im Leitungsteam der Koordinationsstelle Hilfsmittel.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie sind heute aus Sachsen-Anhalt zu uns gekommen. Sehr schön, dass Sie beide da sind. Also es soll um den Sehbehindertentag gehen. In diesem Jahr hat er das Thema Kochen. Und da möchte ich ganz am Anfang erstmal von Ihnen beiden wissen, was dieses Thema in Ihnen hervorruft. Kochen Sie selbst gerne? Was kochen Sie am liebsten? Ja, essen Sie lieber als zu kochen? Wie ist es?
Ja, also essen tue ich natürlich sowieso gerne. super gerne, gehe gerne essen, essen gerne zu Hause. Ja, kochen zu Hause ist ein bisschen wenig Zeit. Ich bin der Salatspezialist bei uns in der Familie und koche aber auch ab und zu, wenn es die Zeit ermöglicht. Wir haben uns gerade einen neuen Herd angeschafft. Da ging es natürlich dann darum, dass der auch gut bedienbar ist. Und jetzt werden wir austesten, wie das künftig mit Induktion funktioniert. Mhm. Und bisher war es sozusagen der klassische Herd, der bei uns zu Hause da war.
Ja, ich koche auch gern. Das sieht man mir wahrscheinlich auch so ein bisschen manchmal an. Das fing mal an, wir haben zur Hochzeit damals 5 Schnellkochtöpfe geschenkt bekommen und das hieß was in der DDR. Und da traut sich meine Frau nicht ran und so kam ich zum Kochen. Mache das auch ganz gerne und wir kochen quer durch die Küche. Hausmannskost gerne, ne? Und heute mit YouTube-Vorlagen kann man da wunderbar Dinge da auch nachkochen. Als aktuellstes Projekt hatte ich jetzt am Wochenende, hat mir meine Tochter ein Rezept geschickt über ein lecker Brot. Und das habe ich dann gebacken und da war sie recht überrascht, als sie dann am Wochenende kam, dass dieses schöne Käse-Schinkenbrot plötzlich vor ihrer Nase stand. Bevor sie reinkam, roch sie es schon. Die Überraschung war dann gleich relativ schnell dahin.
Wir sollten vielleicht für den nächsten Koch-Podcast dann entsprechende Mitbringsel vereinbaren.
Können wir gerne machen, aber das Brot ist schon alle.
Gute Idee. ja, Herr Peters, Sie sind im Fachausschuss für Belange Sehbehinderter. Womit beschäftigen sich denn die sehbehindertenspezifischen Gremien wie dieser Fachausschuss?
Ja, der Fachausschuss ist ja ein übergeordnetes Gremium aus verschiedenen Vereinen zusammengeführt und beschäftigt sich da mit sehbehindertenspezifischen Themen. Die können sehr vielfältig sein. Wir beraten in diesem Fachausschuss Verbandsorgane, wirken an der Meinungsbildung in den Verbänden mit und bringen uns auch ein in bundesweite Aktionen. Wie zum Beispiel auch den Sehbehindertentag eben, schlagen da auch Themen mit vor und besprechen diese.
Gibt es da ein Beispiel für, also welche Themen Sie gerade besonders wichtig finden aktuell?
Naja, damals halt jetzt im letzten Jahr das Thema Kochen, ne, war ja ein Thema, wo wir uns mit beschäftigt haben. Und das geht ja dann seine Runde auch beim DBSV weiter in den Öffentlichkeitsarbeitern. Ach, da bin ich übrigens auch noch mit dabei über den Sachsen-Anhaltinischen Verein als Öffentlichkeitsarbeiter. Und da wird das Thema dann auch besprochen, wie kann man das umsetzen. Und dann in der Koordinationsstelle Leben mit Sehbehinderung werden die Themen natürlich auch weiter mit besprochen. Wie setzt man das um? Was macht man am besten? Wie kriegt man es hin, dass die Landesvereine auch alle mitmachen? Das ist ja mal ganz wichtig dabei.
Ja, und jetzt gibt es den Sehbehindertentag im Juni. Warum ist es so wichtig, dass es den gibt?
Ja, vielleicht muss man da in die Geschichte schauen. Es ist ja so, wenn man sich unsere Selbsthilfe anschaut, wie sie entstanden ist, dann war sie mal ein Zusammenschluss blinder Menschen. Dann ist es aber so gewesen, dass es immer mehr fortschreitende Augenerkrankungen gegeben hat, mehr Menschen einfach mit Sehbeeinträchtigungen da gewesen sind, die natürlich sich auch organisieren wollten. Und dann ist es auch so gewesen, dass es in der DDR ohnehin so war, dass die Selbsthilfe nicht so auf blinde Menschen konzentriert war, sondern dass sehbehinderte Menschen da schon lange einbezogen waren und sozusagen in den Zusammenschlüssen dort sehr viel mehr präsent waren, als das im Westen war. Und deshalb ist die Notwendigkeit entstanden, dass wir gesagt haben, so, es muss doch aber so sein, dass wir nicht nur für die ja vollständig blinden Menschen da sind, sondern auch für Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Und deshalb hat sich der Verband dann 1998 entschieden, ganz bewusst auch das Thema Sehbehinderung mit in den Namen aufzunehmen, mit in die Satzung aufzunehmen. Und dann ist natürlich auch dabei entstanden, dass man gesagt hat, so, dann müssen diese Menschen aber auch sichtbar werden, dann sollen sie sich auch zusammenfinden können. Und dann ist damals sind die Aktionstage Sehbehinderung entstanden, die 1998 am 5. und 6. Juni in Bonn stattgefunden haben. Und die Selbsthilfe hat aufgerufen, dass sich sehbehinderte Menschen dort treffen, aktiv sind, sozusagen sich sichtbar machen und ja, sich erstmal gegenseitig auch stärken. Und so ist eigentlich das Thema Sehbehindertentag entstanden. Ja, hat sich ja dramatisch entwickelt seitdem und ist natürlich heute nicht mehr so, dass es im Wesentlichen darum geht, ich sag mal, nach innen zu wirken, wie das am Anfang gewesen ist. Also man musste ja erstmal auch ein bisschen lernen, dass es völlig unterschiedliche Sehbehinderungen oder Augenerkrankungen gibt, die zu unterschiedlichen Sehbeeinträchtigungen führen, was wiederum zu unterschiedlichen Bedarfen führt. Und sozusagen von dieser Wirkung nach innen hin sind wir inzwischen längst raus, würde ich sagen. Und naja, ich glaube, man kann sagen, dass in allen Redaktionen heute der 6. Juni als Kalenderdatum auch vermerkt ist und dass das sozusagen einer der großen Aktionstage der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe ist, der bundesweit Relevanz hat.
Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, wie schon eben gesagt, der Sehbehinderten-Tag, um auch in die breite Masse, ins sozusagen normale Volk, da diesen Tag zu bringen. Denn wenn man sich mal so die Statistiken anschaut, ich hatte das mal bei der AOK gelesen, wann ein AOK-Mitarbeiter mal einen sehbehinderten oder blinden Menschen vor der Nase hat, ist nicht so sehr oft. Aber die Hilfen, die für sehbehinderte Menschen geschaffen werden, nützen ja auch allen anderen Menschen. Ne? Die kontrastreiche Gestaltung zum Beispiel oder auch die Ansagen in den Zügen und Straßenbahnen. Das ist auch so eine uralte Kamelle, kann man sagen, aber die ist letzten Endes durch die Sehbehinderten- und Blinden-Selbsthilfe entstanden und auch hat sich damit so in der großen Masse prädestiniert.
Mhm. Herr Peters, was ist wichtig, was beim Sehbehindertentag vermittelt werden soll? Was soll in die breite Masse getragen werden?
Naja, auf jeden Fall, dass es muss ein wichtiges, gutes Thema sein, das viele Menschen auch anspricht. Ne? Gerade jetzt auch Kochen ist ja eine wichtige Sache, wenn Menschen jetzt sehbehindert werden. Plötzlich geht vieles nicht mehr im Leben und Kochen ist ja doch ein zentraler Punkt. Man kann ja nicht alles irgendwie von irgendwelchen Lieferdiensten sich bringen lassen, schon fertig. Schmeckt ja auch nicht immer. Selbst kochen ist ja immer besser. Und da ist dieses Thema gerade in diesem Jahr ein, finde ich, gutes, richtiges, wichtiges Thema. Und wir merken es ja auch, wie das bei den Landesvereinen angenommen wird. Wir haben ja zum Beispiel schon einen Fernsehbeitrag in Nordrhein-Westfalen dazu im Internet gesehen, wo der erste Kochkurs schon stattgefunden hat im Berufsförderungswerk Düren, meine ich, war es. Ne? Und so wird das auch wahrscheinlich in einigen anderen Bereichen laufen. Einfach um den Menschen die Angst zu nehmen, Hilfe, ich bin sehbehindert, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Nein, das stimmt nicht. Man kann wirklich, wenn man das nur möchte, vieles tun. Auch mit Hilfe vielleicht anfangs, aber es geht.
Mhm. Ja, jetzt gibt es ja jedes Jahr beim Sehbehindertentag ein anderes Thema. Wie wurde sich dann für das Thema Kochen entschieden?
Na, das ging ja auch durch die Runden wieder hier, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ne? Der Fachausschuss Belange Sehbehinderte hat Themen vorgeschlagen. Die Koordinationsstelle Leben mit Sehbehinderung hat dann sich auch dazu geäußert und dazu dann auch die Öffentlichkeitsarbeiter haben dann auch nochmal Tipps gegeben, wie kann man etwas gut umsetzen, welches Thema ist vielleicht nicht so gut umsetzbar, auch in der breiten Masse. Das sind ja dann auch Fachleute, die da sind, Journalisten und so weiter, ne, die das gut mit umsetzen können. Und so entsteht dann halt ein Themenvorschlag und der wird ja dann vom Präsidium auch nochmal bestätigt, so wie in diesem Falle das Kochen. Und ja, so kam das dann.
Und wie wird das Thema dann in die Öffentlichkeit transportiert? Sie haben gerade schon den Fernsehbeitrag erwähnt. Was ist da zu erwarten?
Ja, da müssen wir mal die Landesvereine fragen, was sie uns bieten. Ich kann sagen, in Sachsen-Anhalt ist ein ähnlicher Beitrag geplant, wie es jetzt auch in Nordrhein-Westfalen war, dass wir uns da auch eine Kochstunde nehmen und dann Menschen wie du und ich sozusagen dann halt sehbehindert und deren Partner vielleicht in einer Küche etwas zurechtzaubern, was man dann auch gemeinsam verspeist und dann hoffentlich auch schmecken wird. Und ähnlich ist es also auch mit den anderen Themen, die wir früher mal hatten. Ich erinnere gerne auch an die Pullermützenaktion. Ich weiß nicht, ob Sie als Journalistin das damals schon so mitbekommen haben. Ich hoffe ja. Da wurden ja dann auch von blinden und sehbehinderten Menschen zum Beispiel Mützen in Anführungszeichen gestrickt, die man dann über die Straßenpoller gezogen hat, weil die ja ein Einheitsgrau haben und man die auch schlecht sieht und wenn man mit denen Kontakt hat, tut das meist weh. Und halt die Frage war ja nochmal, wie kommt das in die breite Masse? Ja, da muss man dann alle Medien nutzen, die man zur Verfügung hat. Intern in den Vereinen, klar, die Hörzeitungen oder wie jetzt hier den Podcast, worüber ich sehr froh bin, dass wir hier darüber auch mal sprechen dürfen. Und dann natürlich Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, alles was gibt. Ne? Die Mundpropaganda ist sicherlich auch eine ganz wichtige Sache dabei. So kommt das dann hoffentlich in die breite Masse und bringt auch das Verständnis des Anführungszeichen normal sehenden Menschen zu den Sehbehinderten.
Ja. Herr Bethke, welche Rolle erfüllt dabei der DBSV?
Beim DBSV-Team liegt dann natürlich die Aufgabe zu den einzelnen Themen, ich sag mal jetzt die Materialien vorzubereiten, die Hilfen zu geben, damit vor Ort, wo der Sehbehindertentag dann ja gelebt werden soll, damit dort entsprechende Aktionen stattfinden können. Jetzt ist es so, dass themenabhängig das ganz unterschiedlich sein kann. Bernd Peters hat eben schon das Thema Pollermützen genannt, wo sozusagen die Idee entstanden ist, entsprechende Strickwaren herzustellen, die bunt sozusagen auf den Pollern dann auch sichtbar sind. Dann werden diese Tipps gesammelt und gegeben und dann helfen wir natürlich, indem wir mit Musterpresse, Informationen und sowas dann auch den Regionalorganisationen oder den Fachorganisationen helfen, die entsprechenden Infos auch in die Öffentlichkeit zu geben. Und jetzt ist es ja so, dass wir, ich sag mal, Jahr für Jahr ein anderes Thema haben. Wir haben beispielsweise mal das Thema Pflege gehabt, Pflegeeinrichtungen. Dann gab es Materialien, die entwickelt worden sind, die man in Pflegeeinrichtungen verteilen konnte, damit dort mehr Augenmerk darauf gerichtet, dass es einfach viele Menschen mit unterschiedlichen Sehbeeinträchtigungen dort gibt. Und es ist die Idee entstanden, dort auch Schulungen für das Personal durchzuführen. Das machen ja eh schon einige, aber das wurde dann so, dafür gab es dann auch Leitfäden, die entwickelt wurden. Oder ein anderes Thema ist gewesen, mit Smart Screens umzugehen. Das war im letzten Jahr das Thema. Da gab es wieder ganz anderes Herangehen. Da ist letztlich ein Animationsfilm entstanden, der, ich sag mal, Probleme im Umgang mit Smart Screens auf humorvolle Weise rübergebracht hat. Wie ist es denn mit Kontrasten, mit Schriften und sowas? Und diese Filme konnten dann eingesetzt werden und vor Ort im Grunde dann auch an die Öffentlichkeit gegeben werden. Dazu konnten dann auch einige Aktionen bei den entsprechenden Beispielen umgesetzt werden. Oder wir hatten das Thema Kontraste. Da haben wir gedacht, wie bringt man das denn irgendwie, sag ich mal, praxisnah zu den Menschen? Da gab es dazu die Idee zu sagen, wir nehmen Treppenmarkierungen. Ist ja ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, dass Treppen gut sichtbar sind. Nehmen Treppenmarkierungen, schauen uns Treppen an, die möglichst zentral, möglichst wichtig an, in Städten oder an Orten sind und machen an diesen Treppen Aktionen, wo dann entsprechend das Thema präsentiert werden kann, wo wir auch, sage ich jetzt mal, kommunale Verantwortliche aus den Regionen mit hinzugebeten haben, um dieses Thema dann zu setzen. Oder wir haben den Sehbehindertensonntag gehabt, wo wir im Grunde das Thema Barrierefreiheit in den Kirchen aufgegriffen haben. Und zu all diesen Heran- oder diesen Themensetzungen ist es dann so, dass wir zentral die Materialien entwickeln, die Maßnahmen uns überlegen und sozusagen diese ganzen Hilfestellungen dann auch zur Verfügung stellen. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass wir eigentlich zu all diesen verschiedenen Aktivitäten oft versuchen, Partner zu gewinnen. Ob es natürlich bei Barrierefreiheit in Kirchen dann die Kirchen sind oder ob es bei den Treppenaktionen dann kommunale Verantwortliche sind oder ob es bei Aktivitäten beispielsweise zum Thema Pflege, ob es da die Träger von Pflegeeinrichtungen waren. Wir schauen auch immer, dass wir Partner finden, die es uns dann erleichtern, diese Thematiken, ich sag mal, in die Bereiche zu transportieren, die wir gerade ansprechen wollen. Das, man merkt schon, da steckt eigentlich eine ganze Menge Vorbereitung dahinter, damit diese Maßnahmen dann auch wirklich Wirkung zeigen können. Und wir merken aber, dass das wirklich funktioniert, weil sozusagen neben dem Tag des Weißen Stockes, das ist ja so das Pendant zum Thema Blindheit, sag ich mal, dass parallel zu diesem Tag des Weißen Stockes der Sehbehindertentag eigentlich inzwischen genauso erfolgreich ist und in den Medien vorkommt und auch wirklich Partner findet, mit denen wir die Dinge umsetzen können.
Mhm. Aber Herr Peters, Sehbehinderung ist ja nicht Sehbehinderung. Sie haben auch schon gesagt, es gibt so unterschiedlichste Formen von Sehbehinderung, unterschiedlichste Herausforderungen. Wenn man das jetzt auf das Thema Kochen denkt, was sind da die unterschiedlichen Herausforderungen und wie kann man ja diese Unterschiede, die Komplexität dann auch vermitteln?
Ja, die Bedarfe sind da ja, wie Sie auch sagen, schon wirklich sehr unterschiedlich. Und da versuchen wir, den kleinsten gemeinsamen Nenner immer irgendwo hinzubekommen durch zum Beispiel ein größeres Kochbuch vielleicht. Oder wer mag, der das dann sich am Smartphone irgendwie vorlesen lässt, den Text, die Schritte einzeln dann des Kochens, geht dann weiterhin zu Kennzeichnungen am Herd. Das ist ja wichtig. Herr Bethke sagte ja gerade, dass er einen neuen Herd hat, damit jetzt auch umgehen kann. Kann ich eben nur, wenn der Herd entsprechende Knöpfe vielleicht hat oder Markierungspunkte gesetzt bekommt, damit ich das auch sehen kann. Wenn es eine Glasfläche ist, habe selbst ich als Sehbehinderter meine Probleme da zu erkennen, ja, was ist da jetzt für ein Zeichen oder so.
Ja.
Dann geht es ja weiter, dass man zum Beispiel auch auf dem Tisch eine weiße Tischdecke vielleicht mit einem dunklen Teller nimmt, um Kontraste herzustellen. Da kommen wir wieder auf so ein Kontraste-Thema zurück. Wenn ich jetzt also eine weiße Tischdecke habe, habe einen weißen Teller und vielleicht noch eine helle Speise drauf, das ist dann doof und dann sehe ich den Tellerrand nicht und schwappt schon alles über. So kann man es mal ganz kurz in der gebotenen Kürze vielleicht sagen.
Mhm. Ja, dass man da verschiedene Lösungen aufzeigt und unterschiedliche Möglichkeiten zeigt. Ich würde gerne den Blick noch mal ein bisschen mehr auf den Verband richten. Der Blinden- und Sehbehindertenverband ist ja sowohl für Blinde als auch für Menschen mit Sehbehinderung zuständig. Herr Bethke, welche Rolle spielt Sehbehinderung für die Arbeit im Verband?
Ich denke, man kann sagen, dass das inzwischen Mainstream ist, dass sich, wenn man sich so die Bereiche anschaut, sagen wir mal Barrierefreiheit, Beratungsqualität, Interessenvertretung, Aufklärung, dass es nicht mehr so ist, dass wir sagen können, wir reden jetzt nur über Blindheit oder nur über Sehbehinderung, sondern dass beide Dinge adressiert werden, gemeinsam adressiert werden, wo immer das geht. Oder wenn ein bestimmter Aspekt gerade besonders hervorsticht, dass dann eben dieser Aspekt betont wird oder man sich darum kümmert. Mal ist es so, dass, jetzt sage ich mal, aus blindenspezifischen Herangehensweisen, dass da sozusagen sehbehindertenspezifische Dinge hinzugenommen worden sind, dazugewachsen sind, und mal ist es umgekehrt. Also wenn man so in die einzelnen Bereiche reinschaut, wenn wir uns mal das Thema Interessenvertretung anschauen, da erinnern sich manche vielleicht noch, dass wir 2016 darum gekämpft haben, dass das Bundesteilhabegesetz unseren Personenkreis nicht ausgrenzt, sondern dass wir auch weiterhin Leistungen der Eingliederungshilfe bekommen können. Und was aber gar keiner weiß, dass im Wesentlichen es eigentlich damals darum ging, dass nicht sehbehinderte Menschen aus diesem entsprechenden Kreis herausfallen. Damals hieß es nämlich, nur wer in 5 Lebensbereichen von 9 Unterstützungsbedarf hat, der kriegt überhaupt noch Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz. Und das war für viele sehbehinderte Menschen gar nicht der Fall. Also hätten wir da sozusagen alle Berechtigungen verloren, dass Menschen mit Sehbehinderung die entsprechenden Leistungen kriegen. Wenn wir das Thema Barrierefreiheit uns anschauen, da ist es so, dass wir beispielsweise das Thema Leserlichkeit uns vorgenommen haben, dass wir dazu mit leserlich.info eine ganz eigene Plattform geschaffen haben, wo es einen Kontrasterechner, wo es einen Schriftgrößenrechner gibt, wo wirklich Menschen, die gestalten wollen, wo die ihre Hilfen bekommen können und ihre Hinweise bekommen können, wie sie das denn so gestalten, dass sie Visuelles so machen, dass es möglichst barrierefrei ist. Übergreifend sozusagen ist das wieder der Fall, wenn wir uns Leitsysteme anschauen. Da ist zwar der Sprachgebrauch so, dass wir von blinden Leitsystemen sprechen, die, was weiß ich, an Bahngleisen oder im öffentlichen Raum vorzufinden sind. Für diese Leitsysteme gelten aber Vorgaben, die sowohl das Thema visuelle Erscheinungsformen, also Kontrast und sowas, mit beinhaltet, als auch sozusagen taktiles, haptisches. Also man spricht zwar noch vom blinden Leitsystem, es ist aber so, dass das im Grunde ja inzwischen übergreifend gedacht wird. Spezifisch wiederum haben wir dafür gekämpft, dass wir ja die sogenannte Kontraste-Norm haben, wo es um visuelle Informationen im öffentlichen Raum geht. Da zum Beispiel ist geregelt, wie bei Aufzügen oder bei Automaten, wie da die Bedienelemente gekennzeichnet sein müssen, dass sie gut wahrnehmbar sind. Das ist wieder eine Geschichte, die sozusagen sehbehindertenspezifisch ist. Nehmen wir das Thema Beratung. Da ist es ja so, dass wenn wir uns anschauen, boah, wie ist eigentlich unsere Beratungsmarke Blickpunkt Auge entstanden, dann ist sie eigentlich aus einem Herangehen entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen Menschen mit Augenerkrankungen, Menschen, die erstmal eine Sehbeeinträchtigung haben, besonders ansprechen, und haben deshalb Blickpunkt Auge entwickelt. Und inzwischen ist es die Marke geworden, die auch blinde Menschen ansprechen soll. Da ist sozusagen aus dem Sehbehindertenbereich hinzugewachsen das Thema Blindenspezifik und in der Beratungsqualität und bei den Beratungsinhalten sozusagen das Ganze übergreifend entstanden. Wenn ich so das Thema Aufklärung nehme, da ist es so, dass wir wieder andersrum eigentlich die Entwicklung sehen. Da hatten wir als unser Logo den berühmten Stockgänger über viele Jahre. Das Erscheinungsbild haben wir jetzt weiterentwickelt. Jetzt haben wir das Rasterauge, was für Blindheit und Sehbehinderung stehen kann. Da haben wir Sehbehinderung sozusagen dazugenommen und ist aus dem Blindenspezifischen das Thema Sehbehinderung hinzugewachsen. Also ich glaube, man kann allgemein sagen, dass wir inzwischen mainstreammäßig unterwegs sind, dass wir die verschiedenen Aspekte adressieren und dass wir, wo es geht, sozusagen übergreifend handeln, und wo es halt Spezifiken gibt, dass wir die dann halt auch jeweils ansprechen.
Ja, ich bin froh, dass es Blickpunkt Auge gibt, und ich darf sagen, in der Koordinationsstelle Leben mit Sehbehinderung haben wir ja auch Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre darüber gesprochen und auch dem Präsidium einen Brief geschrieben damals. Es muss irgendwie einen Beratungsdienst Auge oder so geben, der sich speziell um die Menschen mit Sehbehinderung kümmert. Und das wurde ja dann auch angenommen. Und so ist ja dann Blickpunkt Auge eben auch entstanden, hat der Herr Bethke gerade auch schon gesagt. Und ich finde auch, Blickpunkt Auge holt viele Menschen ab, die eine Sehbehinderung jetzt bekommen, weil diese haben früher immer so gesagt, na ja, ich gehe nicht zum Blindenverein, was soll ich da? Ich habe eine Sehbehinderung und bin noch nicht blind und habe Angst, will nicht blind werden. Und deswegen ist Blickpunkt Auge wirklich eine ganz super Geschichte und hat sich ja auch wirklich rasant entwickelt. Und einige Bundesländer haben ein Blickpunkt Auge Beratungsmobil fahren, wie zum Beispiel die Niedersachsen, die Sachsen-Anhalter, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat es, glaube ich, im Moment nicht laufen. Aber was nicht ist, kann ja wieder werden und auch in anderen Bundesländern.
Sachsen und Hessen ist noch dabei.
Entschuldigung, ja, Sachsen und Hessen haben wir natürlich auch. Und gerade mit diesen Fahrzeugen kann man ja dann auch in die kleineren Regionen fahren und ist nicht nur auf die Beratungsstellen in den großen Städten angewiesen.
Ja, und da wird beim Sehbehindertentag sicherlich ja auch, das ist ja auch die Hoffnung, das in die Breite zu streuen, in die Landesvereine, in die kleinen Städte und so weiter. Ja, jetzt ist der DBSV schon sehr aktiv für die Belange von Menschen mit Sehbehinderungen. Herr Peters, machen Sie gleich gerne weiter. Was kann der Verband denn da überhaupt noch in seiner Arbeit verbessern?
Ja, da gibt es immer sicherlich was. Luft nach oben ist immer. Zum Beispiel kann man sagen, dass wir zusehen sollten, dass wir noch viel mehr Mitglieder einmal gewinnen auch, ne, über den Sehbehindertentag vielleicht, und diese dann in der Ehrenamtlichkeit auch in Verantwortung bringen können, dass sie auch sich beteiligen in Gremien, Fachausschüssen, Vorständen, wo auch immer, um die Sehbehindertenarbeit da noch viel besser zu manifestieren.
Wir sind gerade dabei, auch unsere gemeinsamen Fachausschüsse, mit denen wir unsere Positionen zu den Bereichen Umweltverkehr oder im IT-Bereich entwickeln, dass wir die neu besetzen. Das ist immer so, wenn wir einen Verbandstag haben, dann werden diese Gremien auch neu besetzt. Und Verbandstag gibt es bei uns jetzt in diesem Juni auch. Und da ist es so, dass wir einfach feststellen, dass wir mehr Menschen auch brauchen, die wirklich mit Sehbehinderung unterwegs sind. Die ganze Spezifik, die Expertinnen und Experten in eigener Sache, die blind sind, davon finden wir bisher immer ausreichend, und im Sehbehindertenbereich suchen wir aber noch Leute, die Interesse haben, sich da auch weiter zu engagieren. Das wird einer der Punkte der nächsten Monate sein, und ich glaube, es ist eh so, dass wir Menschen mit Sehbeeinträchtigung ermutigen müssen, immer noch mehr ermutigen müssen, sich auch wirklich in die Aufgaben zu trauen, die in unseren Organisationen anstehen. Letztlich, sage ich mal so, dann die Verbandsarbeit selber gestalten und auch der Gesellschaft helfen, sich in diese Richtung auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass es auch lange nicht mehr so ist, dass man sagen kann, es sind die Blindenorganisationen, die sich in unserem Verband zusammenschließen, sondern, wie vielleicht auch ein bisschen deutlich geworden ist, es ist längst so, dass auch Menschen, die in irgendeiner Form mit Augenerkrankungen, dadurch Sehbeeinträchtigungen oder Blindheit zu tun haben, dass die sich zu Hause fühlen können bei uns. Ich glaube, wo es noch ein bisschen Luft nach oben gibt, das ist so manchmal, wenn wir vor Ort bei, ich sag mal, Freizeitangeboten oder bei Austauschangeboten, dass wir manchmal noch ein bisschen spezifischer oder noch ein bisschen mehr Angebote brauchen, die speziell auch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen adressieren. Da sind ja manchmal Dinge möglich, die im Blindenbereich nicht mehr möglich sind. Ja, da gibt's vielleicht auch manchmal das Bedürfnis, sich spezifisch zu bestimmten Augenerkrankungen auszutauschen oder zu bestimmten Sehbeeinträchtigungen auszutauschen. Da gibt's vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, wo wir auch noch besser werden können, gerade bei den Vorortaktivitäten. Aber auch da brauchen wir halt die Leute, die dann vor Ort da sind, die das mit organisieren und die sich dann dort auch mit zu Hause fühlen. Also kann man einfach sagen, Leute, nehmt die Gelegenheiten in die Hand und engagiert euch in unseren Selbsthilfeorganisationen, und zu Hause fühlen dürfen sich alle.
Das ist doch ein gutes Wort zum Schluss und ein schöner Aufruf, den wir hier zum Sehbehindertentag mitnehmen können. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch.
Gerne.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Danke auch.
Danke.
Das waren die Verbandsperspektiven zum Sehbehindertentag. Fragen Sie doch mal bei Ihrem Landesverein. Sicher gibt es Aktionen bei Ihnen in der Nähe rund um den 6. Juni. Einen Überblick zum Aktionstag finden Sie unter www.sehbehindertentag.de. Infos zur Koordinationsstelle Leben mit Sehbehinderung finden Sie unter www.dbsv.org/leben-mit-sehbehinderung.html. Auf der Webseite des DBSV finden Sie außerdem den Fachausschuss für die Belange Sehbehinderter. Unter dbsv.org/leitsysteme gibt es einen Überblick zu den angesprochenen Anforderungen an Leitsysteme. Das Projekt Blick.Auge finden Sie im Internet unter www.blick-auge.de. Und die Anforderungen an ein inklusives Kommunikationsdesign mit leserlicher Schrift gibt es unter leserlich.info. In den heutigen Verbandsperspektiven hörten Sie Andreas Bethge und Bernd Peters. Moderation Leonie Koll. Redaktion und Schnitt Leonie Koll und Christian Balbach. Sounddesign Robbie Sandberg. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns abonnieren und bewerten. Die nächste Folge der Verbandsperspektiven erscheint Mitte September. Um die Wartezeit zu verkürzen, hören Sie doch auch in unsere weiteren Podcasts rein. Zum Beispiel in unseren neuen Reportage-Podcast Low Vision Stories. In der aktuellen Folge lernen Sie Nikolaos Rissides kennen. Er ist blinder Influencer und Pädagoge in Marburg. Wir konnten ihn begleiten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns auf Instagram, Facebook oder direkt per E-Mail an podcasts@dbsv.org. Podcasts dabei mit einem S am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.